Also mich hat in diesem halben Jahrhundert, seit ich eben in diesem Themenfeld Organisationsentwicklung, Führung und Organisation unterwegs bin, hat mich im Wesentlichen angetrieben, mitzuhelfen, dass diese extrem komplexen Gebilde, die unsere Gesellschaft in dieser ganzen Arbeitsteilung mit Leistungen versorgen, dass die so weiterentwickelt werden können, dass eben auch die Beteiligten diese Organisationen als Ort ihrer persönlichen Entfaltung und persönlichen Weiterentwicklung sehen können, sodass sie dort mit Engagement ihr ganzes Energie für die Leistungsfähigkeit der Organisation einbringen können.
Herr Professor Wimmer, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SNP Leader Talks.
Vielen Dank für die Einladung zu diesem Talk. Freue mich darauf.
Herr Professor Wimmer, ich habe so viele Leute haben mir so viel Glück gewünscht, dass ich endlich mit Ihnen reden darf. Und das ist für mich eine große Freude. Sie hatten ja in Ihrem, auf Ihrem Gebiet der systemischen Organisationswissenschaft und Organisationsentwicklung einen Riesenbeitrag geleistet. Und gerne würde ich vielleicht mit einer Frage starten. Nach so vielen Jahrzehnten der Prägung der Führungstheorien und Führungsverständnisses, wo sehen Sie immer noch die gleichen Irrtümer in Bezug auf die Führung, wie Sie das vielleicht vor 20, 30 Jahren erlebt haben?
Ja, wenn man diese Frage des Führungsverständnisses, das in der Praxis von Organisationen, speziell von Unternehmen beobachtbar ist, wenn man das über einen längeren Zeitraum sich anschaut, dann kann man schon sehen, dass sich hier ein Verständnis hartnäckig hält, dass Führung als etwas betrachtet, das mit der Persönlichkeit der Führungskräfte auf das Engste verbunden ist. Also Führung als Ausdruck der Fähigkeiten oder auch des Grundverständnisses, des Ehrgeizes, des Gestaltungswillens von Führungskräften, die halt in entsprechenden Positionen in Organisationen wirksam werden. Also Führung letztlich als ein persönliches ein persönlicher Eigenschaftsaspekt, ja. Diese Personenorientierung hat sich über die Jahrzehnte eigentlich ganz hartnäckig gehalten. Und viele Probleme, die man heute nach wie vor in der Auseinandersetzung um das, was man Good Governance nennt, also oder die Qualität von Leadership-Aktivitäten, viele Problemstellungen haben mit dieser Personenhaftigkeit des Führungsverständnisses unmittelbar zu tun, weil sie eben das, was mit Führung in Organisationen letztlich verbunden ist und was darüber auch zu gestalten ist, weil man das mit dieser Personenorientierung nicht in den Blick kriegt.
Das bedeutet, dass diese Heroisierung im positiven oder Blaming im negativen Sinn auf eine Person konzentriert, die alles bewegt und alles löst oder umgekehrt alles versenkt, das ist nicht ganz günstig in Bezug auf Führungsverständnis in der Realität.
Was der Vorteil ist, dieser Personenorientierung, das ist ja letztlich der Grund, warum sich das in der Praxis so hartnäckig hält, nicht? Ist auf der einen Seite bei den Akteuren, bei den Führungskräften, lädt es deren Selbstbewusstsein auf, nicht? Wenn sie das Gefühl haben, auf sie kommt es an, ja, und sie sind die wesentlichen Player, jetzt, wenn es um die Entwicklung und die Lösung von Problemen in Organisationen geht. Also, das heißt, diese Personenorientierung stärkt dieses persönliche Selbstbewusstsein oder, wenn man das klinisch meint, es lädt die Führungskräfte eben mit entsprechender narzisstischer Gratifikation auf. Ja. Und auf der anderen Seite in der Organisation bei den Betroffenen die haben natürlich, wenn sie mit diesem Selbstverständnis operieren, eine Adresse, an der sie auch Entwicklungen festmachen können. Das heißt, sie haben immer jemand, wenn es schief läuft, wenn Probleme entstehen, dann hat man Verantwortliche, an denen man das festmachen kann. Das heißt, das ist eine für den Rest der Organisation ein enorm entlastendes Verständnis, weil es damit eben klarstellt auch, wer für die Gegebenheiten in einer Organisation jetzt auch die Verantwortung zu tragen hat. Also diese Vorteile auf beiden Seiten, ja, machen es so höchstwahrscheinlich, dass sich dieses tradierte, personenorientierte Führungsverständnis auch weiterhin erfolgreich halten wird.
Und wenn Sie sagen, personenorientierte Führung ist kein Konzept, das die Realität in den Organisationen adäquat beschreibt. Was wäre dann Ihre Lösung? Was ist quasi Gegenpol dazu?
Das alternative Verständnis wäre, dass man eben Führung als etwas versteht, was sich in Organisationen mehr oder weniger unvermeidlicherweise als Funktion ausdifferenziert. Als eine Funktion, die für die, wenn man will, Existenzsicherung, für den Erfolg, für die Ertüchtigung von Organisationen existenziell unvermeidlich ist. Ja? Und Organisationen eben diese Funktion mehr oder weniger gut entwickelt haben und damit auch eben Sorge tragen, dass die Antwortfähigkeit, die Funktionstüchtigkeit von Organisationen jetzt und auch für die Zukunft adäquat ausgeprägt wird. Also wir gehen davon aus, dass Führung etwas ist, was in Organisationen als Funktion gebraucht wird. Und das zentrale, wenn man will, Element dieser Funktion ist, dass sich damit Aufmerksamkeit bündelt auf das, was in Organisationen für die Aufrechterhaltung der eigenen Leistungsfähigkeit beziehungsweise für die Weiterentwicklung dieser Leistungsfähigkeit angesichts künftiger Herausforderungen, was dafür gebraucht wird. Und wenn man dieses funktionale Verständnis von Führung betrachtet, ja, dann sieht man, dass eben Organisationen in ihrer Operativität auf ein glückhaftes, gelingendes Zusammenspiel zwischen der Wahrnehmung dieser Art von Funktion, die darauf ausgerichtet ist, die Organisation mit Entwicklungsimpulsen zur Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit zu versorgen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Konzentration der organisationalen Aufmerksamkeit und Energie auf die Erbringung des operativen Geschäftes, also das, was operativ gemacht werden muss, um in der Arbeitsteilung in Organisationen die anstehenden Leistungserwartungen zu erfüllen. Organisationen operieren, wenn sie so wollen, in diesem Zusammenspiel, dass es eben Stellen Organisationsinhaber, Stelleninhaber gibt, Funktionsbereiche, die sich um dieses Führungsthema schwerpunktmäßig kümmern und auf der anderen Seite dadurch die Funktionsträger, die eben das operative Geschäft zu verantworten haben, dass die dadurch entlastet werden, die sich darauf alltäglich konzentrieren können, weil sie wissen, dass führungsmäßig die Organisation gut versorgt ist und dass man sich auf die dort angestoßenen Entscheidungen in der Sinnhaftigkeit und Qualität auch verlassen kann. Also das heißt, Organisationen sind darauf angewiesen, dass dieses Wechselspiel zwischen der Wahrnehmung von Führungsaufgaben auf der einen Seite und der Steuerung des operativen Geschäftes, dass dieses Wechselspiel gut eingespielt ist.
Herr Professor Wimmer, ich könnte natürlich auch dann insofern dem widersprechen und sage, das Ausüben der Funktion kann in unterschiedlicher Qualität passieren. Und es gibt ja sehr, sehr viele Beispiele, nehmen wir Apple, und Steve Jobs, ich glaube, wird also im Sinne von Personenkult und Führungskult ja häufig mit aufgeführt, weil er diese Funktion besonders, sagen wir, exzentrisch gut ausgeführt hat und das interessanterweise gar nicht nur in einer Branche, sondern in mehreren Branchen. Und wie würden Sie das beschreiben und vielleicht hier einordnen, diese Menschen oder Elon Musk oder jetzt Fußball wird ja sehr, sehr gerne aufgeführt. Ich nehme jetzt Bayern München mit Kompanie. Da kommt eine neue Führungskraft, der Trainer, und plötzlich verändert sich das gesamte System, Kommunikation und auch die Antizipierung vielleicht der Wirkung. Wie gehen Sie mit diesen Personen um?
Wenn man ein funktionsorientiertes Führungsverständnis pflegt, dann heißt es ja nicht, dass man dafür nicht geeignete, entsprechend begabte Persönlichkeiten braucht, die in der Lage sind, die anstehenden Führungsaufgaben entsprechend kompetent auch wahrzunehmen. Also diese kongeniale Verbindung zwischen dem Begabungspotenzial bestimmter Führungskräfte oder Leader, wie man sie im Englischen nennt, ja, auf der einen Seite und den jeweils anstehenden Führungsherausforderungen, ja, diese Koppelung, ja, ist natürlich ein ganz zentrales Erfolgselement in Organisationen. Nicht? Und wenn man solche heroisierte Figuren hat, dann kann man immer davon ausgehen, dass es hier eine sehr gelungene Kombination zwischen eben persönlichen Leistungsfähigkeiten, Begabungen auf der einen Seite und den gerade anstehenden Führungsherausforderungen, die dann eben diese Art von Prozessen in der Organisation auch in Gang gesetzt haben. Ja, das heißt, dass es dann ausreichend auch Energie hat mobilisieren können bei Schlüsselspielen in der Organisation, die dann im Zusammenspiel mit den Impulsen, die da von einzelnen Führungskräften ausgegangen sind, die in diesem Zusammenspiel dann diese kollektive Leistungsfähigkeit entsprechend ermöglicht hat. Ja. Natürlich geht es in Organisationen immer darum, dass diese Stimmigkeit des Zusammenpassens, ja, von persönlichen Leistungspotenzialen auf der einen Seite und den jeweils anstehenden und eben auch drängenden Führungsherausforderungen, dass es darum geht, nicht? Also, dass man eben gerade nicht sozusagen das, was die Führungsleistung ist, dass man die reduziert auf eine heroische Zuschreibung, nicht? Also als würde das alles, was dann in Organisationen an Phänomenen beobachtbar ist, auf den Impuls einzelner Figuren alleine zuzuschreiben, nicht? Also das ist ja letztlich die verkürzte Sichtweise des Heroischen mit der Funktion, die ich schon geschildert habe, nicht? Mhm. Dass es eben das Größenbild, das Selbstbild, die Großartigkeit von Figuren nähert und auf der anderen Seite natürlich die Identifikation von vielen Beteiligten in der Organisation mit dieser Großartigkeit sozusagen auch stimuliert. Das ist, solange die Erfolgsstory anhält, ne, ist diese narzisstische Kollusion, wie man das nennt, ist die in Wirksamkeit. Wenn es dann einmal schwierig wird, nicht, dann greift dann eher die andere Funktion, dass man eben einen Schuldigen hat für die Misserfolgsserie und dann auch weiß, was zu tun ist. Nicht, man muss dann die Spitze auswechseln, nicht?
Austauschen, genau.
Ja.
Und Herr Professor Wimmer, als ich jetzt Ihnen zugehört habe, hatten Sie sehr, sehr häufig den Begriff Begabung, ne, erwähnt. Ist Führung, kann sie gelernt werden oder ist Führung Funktion der Begabung, die von Natur aus gegeben ist?
Es braucht natürlich eine sozusagen von beiden Seiten gestützte Entwicklung. Die Wahrnehmung von gerade von Top-Führungsaufgaben braucht ein gewisses Persönlichkeitsrepertoire, ja, oder Begabungsrepertoire oder Potenzial, das nicht jeder über das nicht jeder verfügt. Ja, das ist natürlich über Potenzialeinschätzung und entsprechende Verfahren kann man da eine entsprechende Einschätzung generieren miteinander. Im Detail könnten wir darüber sprechen, was das für zentrale Begabungen sind, die da sozusagen vorausgesetzt werden.
Zum Beispiel Charisma?
Charisma ist ja im Grunde genommen nicht etwas, was an einer Person hängt, sondern was genau in diesem Wechselspiel zwischen bestimmten jetzt Verhaltensangeboten, die jemand macht, die dann auf eine entsprechende Resonanz in ihrem Umfeld sozusagen treffen, die dann miteinander den Eindruck einer charismatischen Persönlichkeit erzeugen. Das ist ein soziales Phänomen, Charisma.
Kann man aber lernen, glaube ich. Das heißt, ich habe mit Herrn Professor Landwehr darüber gesprochen, der sagte, das ist so eine der stärksten Faktoren auf den Erfolg der Führungskräfte in deren Funktionen. Und man kann Charisma erlernen. Das ist nicht Gott gegeben.
Das ist nicht Gott gegeben, sondern man kann natürlich sozusagen Verhaltensweisen sich auch aneignen, die die Wahrscheinlichkeit einer solchen charismatischen Zuschreibung, ja, Resonanz aus dem sozialen Umfeld, die Wahrscheinlichkeit erhöht, ohne das zu garantieren. Ja, das sind ja alles keine sozusagen kausalen Wirkungszusammenhänge.
Keine Naturwissenschaft.
Das sind eben miteinander erzeugte wechselseitige Resonanzen, die dann auch solche Zuschreibungen mit einem bestimmten Effekt, ja, der oft auch zeitlich sozusagen wieder begrenzt ist, ja, dass auch charismatische Persönlichkeiten dann auch entsprechende Misserfolgserfahrungen machen können und das Charisma auch wieder verlieren. Ja, also.
Und welche Begabungen sind es, die Sie vor Augen haben?
Das sind, wenn man jetzt dieses funktionale Verständnis von Führung hat, ja, dann geht es darum, dass um das gut wahrzunehmen, braucht es Persönlichkeiten, die in der Lage sind, sowas wie einen Überblick zu mobilisieren, also ein ganz bestimmtes Beobachtungsrepertoire zu mobilisieren. Das heißt, den Verantwortungsbereich in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Wenn man an der Spitze des Unternehmens ist, dann geht es darum, das eigene Unternehmen immer in Relation zu den relevanten Umwelten beobachtbar zu machen, um aus diesen Beobachtungen heraus Handlungsbedarfe, Entscheidungsnotwendigkeiten abzuleiten. Also das heißt, dass man eben den Kopf herauskriegt, sozusagen aus den alltäglichen Erfordernissen und den Zwängen.
Dass man nicht im System hängt, sondern am System arbeiten kann.
Und zwar in der Lage ist, sozusagen diese Beobachtungsmöglichkeit zu mobilisieren, um den Überblick sich zu organisieren, um aus diesem Überblick die Verhältnisse in der Organisation, die Verhältnisse in den wesentlichen Rahmenbedingungen, aus diesen Zusammenhängen dann auch und den analytischen sozusagen Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, Impulse abzuleiten, in welche Richtung man den eigenen Verantwortungsbereich jetzt weiterbringen muss. Ja, das heißt, Impulse zu setzen, die Antwortfähigkeit des eigenen Verantwortungsbereiches gemessen an dem, was man hier an Einschätzungen generiert hat, was das Unternehmen für seine Weiterentwicklung oder für die Lösung aktueller Probleme, was es da jetzt braucht, was da ansteht, dass dann auch diese Impulse abgeleitet werden können, dass diese analytische und Beobachtungsfähigkeit ist die Ausgangs sozusagen Basis und da auch diesen Überblick mobilisieren zu können. Aber das Entscheidende ist dann auch, dass man die Schlussfolgerungen daraus zieht, dass Konsequenzen, also das heißt Entscheidungen daraus abgeleitet werden, die eben auch in der Lage sind, diese Art von Problemstellung auch bearbeitbar zu machen. Also das Entscheidungen herbeiführen ist die zweite zentrale sozusagen Fähigkeit. Und die dritte ist auch in der Lage zu sein, das relevante Umfeld innerhalb der Organisation so zu mobilisieren, dass diese Entscheidungen auch umgesetzt werden. Also das heißt, die Implementierungsaktivitäten entsprechend in Gang zu setzen und die Aktivitäten, die es dazu braucht, ja, dann auch in die Tat sozusagen umsetzen zu lassen, gell? Also das, also diese Durchsetzungsfähigkeit, die ja auch eben nicht nur darin besteht, dass man irgendwelche Anweisungen ergibt, sondern dass es die Möglichkeit eröffnet, in der Organisation die Energie kollektiv zu mobilisieren, dass die Dinge auch in die Tat umgesetzt werden.
Was ich bei Ihnen sehr spannend fand, und Sie haben gerade eben die Entscheidungen angesprochen und abgeleitet, Sie sagten, nicht die Einzelentscheidung ist entscheidend, sondern die Entscheidungsprämissen.
Naja, das, wenn man mit diesem Begriff der Entscheidungsprämissen operiert, nicht, das ist eine systemtheoretische Theoriefigur, die eben davon ausgeht, dass Organisationen ihre alltäglichen operativen Prozesse dadurch ein Stück ordnen, anleiten, dass diese Prozesse sich da an grundsätzlichen Vorgaben, ja, orientieren, ja, dass sie eben nicht alle Grundsatzthemen im operativen Geschäft, im Alltag immer wieder neu prozessieren müssen, sondern dass diese Prämissen sozusagen ja, entwickelt und vorgegeben sind, sodass sich das alltägliche Entscheidungsverhalten auch darauf stützen und daran orientieren kann. Nicht? Also, und natürlich ist es eine Kernaufgabe von Führung, sowohl für die Orientierungskraft dieser Entscheidungsprämissen, zum Beispiel eben alles, was strategische Ausrichtungen sind, den Existenzgrund, worauf das Unternehmen sich fokussiert in seiner Leistungserbringung. Das sind ganz wesentliche Prämissen, ja, dass die immer wieder auch sozusagen auf den neuesten Stand gebracht werden, auf ihre Aktualität ausgerichtet sind, auf ihre Antwort- und Funktionstüchtigkeit überprüft werden, dass die wesentlichen Festlegungen jetzt, was das Organisationsdesign anlangt, also das heißt die Innendifferenzierung, nach welcher Logik Subsysteme gebaut sind, die Hierarchieebenen in ihrer Arbeitsteiligkeit ausgeprägt ist und damit auch die internen Berichtswege, Kooperationserfordernisse, die Prozesse geklärt sind. Das sind wesentliche Entscheidungsprämissen, die Führung jetzt nicht alltäglich, aber immer wieder gemessen an den Veränderungen in den relevanten Umwelten auf den Prüfstand zu stellen hat und wo man eben auch immer wieder für eine Aktualisierung und Erneuerung sorgen muss, damit dann das alltägliche Entscheidungsgeschehen sich vor diesem Hintergrund auch dann funktionstüchtig weiterentwickeln kann. Gell? Also das heißt, ein das Kerngeschäft von Führung ist, die Qualität dieses Entscheidungsgeschehens im Blick zu haben und die dafür erforderlichen Prozesse und das auch damit verbundene Kommunikationsgeschehen entsprechend zu konzipieren und auch in der Praxis in Wirksamkeit zu bringen.
Herr Professor Wimmer, woran erkennt man die, sagen wir, schlechten Entscheidungsprämissen? Gibt es da eine Heuristik?
Naja, was heißt schlecht? Also schlecht heißt, dass nicht mehr in der Lage sind, ja, die Führungsherausforderungen, die sich einer Organisation, einem Unternehmen gerade stellen, ja, die zum Ausdruck zu bringen. Nicht? Also vielfach ist ein Beispiel, dass eben Unternehmen nicht in der Lage sind, die Veränderungen in ihren relevanten Umwelten so rechtzeitig wahrzunehmen und auch aufzugreifen, dass dann die internen Prozesse und die Veränderungsnotwendigkeiten, die sich daran anknüpfen, dass die nicht rechtzeitig in Gang gesetzt werden sind, in Gang gesetzt werden. Das heißt, dass das Unternehmen jetzt auf der strategischen Ebene auf Grundannahmen operiert, auf Erfolgsmustern sitzen geblieben ist, die der Vergangenheit angehören, die eben für das, was an aktuellen oder künftigen Herausforderungen jetzt gesehen wird, dafür gerade nicht mehr antwortfähig sind. Das würde ich als Beispiel für sozusagen dysfunktionale Entscheidungsprämissen. Aber das ist an sich ein gutes Beispiel, wofür Führung letztlich zuständig ist, dass diese laufend erneuerte Aktualisierung der zentralen Prämissen auf der Ebene der strategischen Herausforderungen, aber auch organisationsintern in Bezug auf die Art, wie man halt organisational aufgestellt sind, in der aufbauorganisatorischen Struktur, in der Arbeitsteilung der Führungsebenen, aber auch in der Gestaltung der wesentlichen Kernprozesse, dass diese Rahmenbedingungen immer wieder auf veränderte Gegebenheiten auch ausgerichtet werden, so dass das operative Geschäft tatsächlich an den Herausforderungen des Unternehmens ausgerichtet ist und den alten Erfolgsmustern sozusagen folgt oder den Gewohnheiten oder den eingeschwungenen Prozessen und Strukturen, wie halt Organisationen natürlich sich normalerweise um ihre etablierten Routinen herum entwickeln.
Herr Professor Wimmer, man sagt ja, dass eine der Hauptaufgaben der Führung ist ein Störungsauftrag. Wenn man das so auffasst, wie würden Sie die Phrase einschätzen, never change a running system?
Ja, aus meiner Sicht ist das ein ganz brauchbares Bild, nicht? Dass Führung im Kern sozusagen darauf ausgerichtet sein muss, ja, angesichts sozusagen sich verändernder Rahmenbedingungen, ja, den eingeschwungenen Zustand innerhalb der Organisation zu irritieren. Es ist nur ein anderes Wort für das zu stören, ja, Routinen auch wieder in Frage zu stellen. Ja, also das heißt, Führung erschöpft sich nicht darin, ja, diesen eingeschwungenen Zustand zu bestätigen und dafür sozusagen die Energie aufrechtzuerhalten und zu mobilisieren. Jetzt sei es, was das Kooperationsgeschehen anlangt, aber auch was die Personalpolitik und die erforderlichen Entscheidungen auf personaler Ebene anlangt. Ja. Also das heißt, die Kernaufgabe von Führung ist tatsächlich, die relevanten Umwelten dahingehend abzuklopfen, aber auch das interne Geschehen dahingehend zu beobachten, ob man einen solchen Störungsbedarf identifizieren kann. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man keine Störungen in Gang setzen. Gell? Das heißt, Führung...
Störung um Störungswillen ist auch nie gut.
Ja. Ist nie gut, ja. Also, weil auch viele, gerade Heroen, haben ja das Gefühl, dass sie nur dann wirksam werden, wenn sie ständig irgendwelche massiven und weitreichenden Veränderungen in Gang setzen, ob die jetzt angesichts der Herausforderungen des Unternehmens sinnvoll sind oder nicht, ja, nur damit man Führung spürt, ja, und sozusagen auch die Entscheidungsmacht des Vorstands beobachten kann. Das heißt, es geht nicht darum, eben Veränderungen um der Veränderungswillen in Gang zu setzen, sondern Führung erschöpft sich in seiner Funktion darin, die eigene Funktionstüchtigkeit gemessen an den Herausforderungen in den relevanten Umwelten im Blick zu haben. Und wenn man das Gefühl hat, dass man da gut aufgestellt ist und auch die eigene Leistungsfähigkeit gut entwickelt ist und die sozusagen Selbsterneuerungskraft des Unternehmens auf einer guten Bahn sich entwickelt, dann muss Führung sich jetzt nicht auffällig sozusagen mit sozusagen Veränderungsimpulsen da dazwischen, sondern muss diese Eigenentwicklung befördern und schauen, dass diese Prozesse sich auch selbstorganisiert stabilisieren können.
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass man im Rausch des Erfolges die Veränderungen einfach übersieht, weil man ja häufig sagt, der Erfolg der Vergangenheit ist häufig das größte Hindernis für den Erfolg der Zukunft. Wie schafft man hier eine, sagen wir, reflektierte Resonanz mit der Umwelt, um diese Blindheit aufzulösen?
Das ist letztlich ein sozusagen eine wichtige kommunikative Leistung. Ja, also das heißt, Führungskräfte sind ja mit vielen Außenkontakten unterwegs, ja, also gerade auch das Top-Management, aber nicht nur, sondern auch viele Leute, die eben mit intensiven Kundenkontakten befasst sind oder die Entwicklungen in den Technologien im Blick haben. Das heißt, es braucht routinemäßige, also regelmäßige Kommunikationssettings, wo unterschiedliche Player der Organisation, die relevante Umweltentwicklungen im Blick haben, zusammenkommen, um ihre Beobachtungen austeilen können und austauschen können, sodass in diesen teamförmigen Reflexionsprozessen miteinander ein Bild entstehen kann, ja, ob und in welche Richtung Veränderungsnotwendigkeiten gesehen werden und sodass man die auch frühzeitig in Gang setzt und nicht erst, wenn die Krise sozusagen schon in voller Wirksamkeit sozusagen ist, nicht? Aber gut, das ist ja etwas, was Strukturmanagement-Partner auch besonders am Schirm hat, nicht? Also, aber euer Geschäftsmodell ist, dass ihr ja viel, viel davon lebt, dass eben Führungssysteme, Führungsmannschaften genau diese Art von rechtzeitiger, vorausschauender Kapazität, ja, in der Beobachtung von Entwicklungserfordernissen, dass die das eben nicht aufgebracht haben, gell?
Ja, und ich habe jetzt mir angewöhnt zu unterscheiden, es gibt ja Sense of Urgency, das ist da, wenn die Krise schon eingetreten ist und die Notwendigkeit zu spüren. Und dann fand ich, wir machen ja sehr, sehr viel im Bereich Transformation. Sense of Irritation, das ist das, was so Störungsauftrag oder Irritation der Organisation als Notwendigkeit. Und was wir häufig beobachten, dass sehr viele Führungskräfte über ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis verfügen. Und wie findet man so die richtige Balance zwischen Harmoniebedürfnis und Konfliktaffinität, Herr Professor Wimmer? Gibt's da diese Balance?
Natürlich ist ein erheblicher Teil der Organisation damit befasst, das operative Geschäft erfolgreich aufrechtzuerhalten. Ja, die Routinen wirksam am Laufen zu halten und eben diese Formen des Zusammenwirkens vor ja unpassenden, unnötigen Störfaktoren, ja, sozusagen zu schützen. Ja, das kann man auch mit dem Begriff des Harmoniebedürfnisses, das ist ein bisschen eine negative Zuschreibung, als ginge es da in erster Linie um die persönliche Befindlichkeit der Akteure, gell? Sondern letztlich ist es ein Organisationsphänomen, dass Organisationen ihre erfolgreiche Wirksamkeit auch dadurch in erster Linie zustande bringen, dass sie ihre erfolgreichen Routinen vor unnötigen Irritationen auch schützen. Ja, also das gilt es nicht in besonderer Weise auch negativ zu konnotieren. Ja, natürlich diese Beharrungskräfte, die damit auch verknüpft sind, gell, die haben dann oft die Konsequenz, dass eben erforderliche Veränderungen, die eben sei es durch interne Gegebenheiten, durch technologische Veränderungen, aber häufiger noch durch strategische Veränderungen, das heißt, dass sich in den relevanten Märkten oder auf Beschaffungsmärkten und so weiter dramatische Dinge sich abzeichnen, die man besser rechtzeitig sozusagen ins Visier kriegt und in die Aufmerksamkeit, um daraus vorausschauend dann auch Veränderungen in Gang zu setzen, die dann eben nicht eine Krise notwendig machen, damit man eben die erforderlichen Transformationsprozesse gestaltet kriegt. Ja. Aber darin würde ich die Kernaufgabe eines hochentwickelten Führungssystems sehen, dass diese Sensoren für externe Veränderungsentwicklungen, dass diese Sensoren erstens entwickelt sind auf unterschiedlichen Ebenen und zweitens, dass es Kommunikationsanlässe gibt, wo diese Beobachtungen und seien es eben auch nur schwache Signale miteinander ausgetauscht und reflektiert werden und dahingehend abgeklopft, ob es daraus auch tatsächlich Handlungsbedarfe abgeleitet werden können, die rechtzeitige Veränderungen sozusagen einleiten, die das Unternehmen eben davor schützen, eben in eine Krise sich hineinzuentwickeln. Also das heißt, vorausschauend die eigene Antwortfähigkeit im Blick haben. Und das, aber das ist die Kernaufgabe von Strategieentwicklung, dafür Sorge zu tragen, dass das Unternehmen eben von einer attraktiv inzwischen entwickelten Zukunftsvorstellung geführt wird, gell? Und nicht im Wesentlichen getrieben durch die Probleme der Vergangenheit. Ne?
Mhm. Ja, sehr nachvollziehbar. Herr Professor Wimmer, Sie haben auch dazu einen Beitrag geleistet, dass das Thema systemische Perspektive an Popularität gewonnen hat. Und man trifft jetzt überall systemische Transformation, systemische Strategieentwicklung, systemisches Turnaround-Management, systemische Personalentwicklung. Woran erkennt man, dass es tatsächlich systemisches Verständnis dahinter steckt, wo systemisch draufsteht? Gibt es da so ein paar Kriterien, wo man das tatsächlich sehr gut erkennen kann?
Der Begriff systemisch ist natürlich eine Beschreibung für das, was man halt professionell in den unterschiedlichsten Ebenen eines Unternehmens beobachten kann. Ja. Dahinter steckt natürlich die Erwartung, dass Profis, die mit diesem Begriff operieren, ja, dass die im Hintergrund ein systemtheoretisches Grundverständnis von Organisationen und dessen, was Organisationen erfolgreich macht.
Muss man Professor Herrn Luhmann verstanden haben, um systemisch als Profi ausüben zu können? Oder reicht Professor Wimmer auch aus? Ja.
In dem Fall würde ich sagen, das reicht aus, wenn man sozusagen kluge Übersetzer dessen, was Luhmann gedacht
gemeint hat.
Gedacht hat und das aufbereitet hat für die sozusagen ja professionelle Orientierung, sei es jetzt was Leadership-Funktionen anlangt, sei es jetzt was entsprechende Beratungsaktivitäten betreut. Also jene, die halt professionell die Aufgabe haben, Organisationen in ihrer Entwicklung erfolgreich zu machen. Nicht? Aber diese Arbeitsteilung ist ja mit auch ein Ergebnis der systemtheoretischen Überlegungen, dass man eine eigene Professionalisierung für Führungsverantwortliche ins Auge fassen kann und davon unterschieden diejenigen, die deren Aufgabe ist, als externe Beratungsunterstützer die Entwicklungen von Organisationen mit voranzutreiben. Ja. Aber woran erkennt man das? Im Wesentlichen habe ich das schon zu skizzieren versucht, dass es eben darum geht, ein sozusagen theoretisch angeleitetes Beobachtungsrepertoire verfügbar zu haben, dass unterschiedliche Einflussfaktoren in ihrer Wechselwirkung sozusagen in die Beobachtung kriegt. Ja, also das heißt, also die Komplexitätsdimensionen, die wir halt in Organisationen immer vorfinden und wo wir immer gezwungen sind, natürlich auch bestimmte Einflussdimensionen, weil wir sie nicht sehen, ja, auch damit zu leben, dass wir sie nicht sehen, ja, also und aber auch wissen, dass alle Entscheidungen auch Komplexität reduziert haben und möglicherweise eben wichtige Aspekte nicht im Blick haben, ja, also man erkennt systemisch ausgerichtete Professionen oder Professionals, dass sie da auch ein gewisses bescheidenes Selbstverständnis haben, dass sie wissen, dass sie ihre eigenen blinden Flecke mitbringen und da auch offen sind für immer wieder neu mobilisierte Aspekte, also für das Nichtgesehene. Ja. Und aber eben auch jetzt, wir haben ja vorhin auch gesprochen, dass es darum geht, nicht nur analytisch den Handlungsbedarf auch beschreibbar zu machen, sondern dann auch die entsprechenden Entscheidungen mit herbeizuführen. Entscheidungen, die eben in ihrer Umsetzung darauf angewiesen sind, dass sie die Akzeptanz der wesentlichen Player in der Organisation mobilisieren können, sodass dann diejenigen, die für die Umsetzung mitverantwortlich sind und in ihrem Zusammenspiel auch erfolgreich die Umsetzung vorantreiben, dass die da auch die Sinnhaftigkeit verstehen und dahinterstehen können. Ja. Also das heißt, diese Mobilisierung des Energiepotenzials in der Organisation, so dass da mit Kraft auch das dann auch in die Tat umgesetzt werden kann, was für die Organisation an Veränderung gerade ansteht. Ja.
Herr Professor Wimmer, gibt es grundlegende Erfolgsfaktoren, eine gelungene Kommunikation in einer Unternehmung, vor allem bei Veränderungen?
Natürlich, wesentliche Erfolgsfaktoren ist ja für jede gelingende Kommunikation, dass es möglich wird, unterschiedliche Aspekte, die verschiedene Verantwortungsträger da mit einbringen, dass die auf den Tisch kommen können. Ja, also das heißt, dass man die verteilte Intelligenz für die Entscheidungsfindung in der Organisation auch verfügbar machen kann, also in die Kommunikation die Aspekte eingebracht werden, dass man mit den Unterschieden auch gut umgeht und die nicht allzu schnell in ein Entweder-Oder oder in Kampfrituale ausarten lässt, sondern dass da eine Bereitschaft da ist, die Sinnhaftigkeit auch dieser Unterschiedlichkeiten zu begreifen, aber gleichzeitig dann auf Prozesse doch steuert, wo man miteinander eine gemeinsam geteilte Realitätssicht dann auch zum Ergebnis hat. Ja, das heißt, aus den bestehenden Unterschieden dann doch ein sozusagen auch gemeinsam emotional mit miteinander getragenes Ja, aus den vielen Neins ein gemeinsames Ja zu konstruieren. Ja, und solche Kommunikationsprozesse klug sozusagen zu moderieren, ja, und über die Bühne gehen zu lassen, das würde ich sagen, ist eine der Kernaufgaben jetzt im alltäglichen kommunikativen Geschehen von Führung.
Ich habe zuletzt immer mehr das Phänomen der Narrative angesehen und vielleicht für mich hat das persönlich an Bedeutung deutlich gewonnen, dass Selbsterzählung einer Organisation, eine Erzählung, eine besondere Bedeutung hat und dass die Menschen sich mit Narrativen deutlich besser identifizieren als mit, weiß ich nicht, sachlicher Kommunikation auf Faktenebene. Ich weiß nicht, gibt es da dazu Forschung, Herr Professor Wimmer?
Ja, wir haben uns gerade mit Blick auf familiengeführte Unternehmen das genauer angeschaut, weil wir dort schon beobachten können, dass gerade mehr Generationen Familienunternehmen eine Handvoll solcher Narrativen bereithalten, die im Wesentlichen sozusagen generiert wurden aus schwierigen Phasen des Unternehmens, wo man dann verdichtet hat, was man damals sozusagen miteinander hingekriegt hat, ja, was da ausschlaggebend war. Und solche, ja, wenn man will, Erfolgsstories, wie man schwierige, krisenhafte Entwicklungsphasen in der Vergangenheit gut hinkriegt, und das kann eine ganz brauchbare Quelle sein, die man dann eben auch für aktuelle Entwicklungen nutzen kann, ohne dass man jetzt daraus jetzt sozusagen unverbrüchliche Glaubenssätze machen darf, nicht? Denn die Welt ist immer wieder auch anders und so.
Aber, und komplex.
Und komplex und so weiter. Aber gerade, das kann ich eben aus der Forschung von langlebigen Familienunternehmen berichten, die schon eine Handvoll solcher Narrativen auch der Familie, auch die meistens dann auch die Familie sozusagen in ihrer Potentialität beschreiben, wie sie wirksam geworden ist, ja, oder einzelne Figuren aus der Familie, um das Unternehmen aus schwierigen Entwicklungsphasen auch wieder herauszuführen.
Mhm. Ja, und Sie haben jetzt Komplexität erwähnt und ich fand ein Zitat bei Ihnen super spannend. Komplexität lässt sich nicht auflösen, sondern nur gestalten, Herr Professor Wimmer. Jetzt ist die Frage, alle Fragen, wie gestalte ich die Komplexität?
Ja, der Komplexitätsbegriff, mit dem wir operieren, macht eben deutlich, dass das, was wir eben zu gestalten haben, in seinen Aspekten sehr viel reichhaltiger gestaltet ist. Das heißt, sehr viel Intransparenz aufweist, dass wichtige Dimensionen wir nicht im Blick haben, dass nicht alles sozusagen mit schon bestehendem Wissen beantwortet und wieder repariert werden kann, sondern dass da auch wichtige Dimensionen des Nichtwissens damit verbunden sind. Und wenn man und viele wesentlichen Entscheidungsmaterien in Unternehmen haben diesen komplexen Charakter, nicht? dass sie eben nicht nur aus dem Wissen der Vergangenheit zu bewältigen sind, sondern dass sie eben neue Herausforderungen auch beinhalten, die eben die Entwicklung auch von neuen Problemlösungswissen und so weiter nach sich ziehen werden. Bewältigung komplexer Situationen erfordert aus meiner Sicht immer die Mobilisierung unterschiedlicher Intelligenzaspekte, also die, was ich mit verteilter Intelligenz gemeint habe. Also das heißt, das Zusammentragen verschiedenster fachlicher Perspektiven, die man dann im Diskurs, im Dialog miteinander ins Spielen bringt. Und wenn man eben das nicht unter Macht- und Kampfgesichtspunkten macht, gell, wo sich einer durchsetzen muss, sondern wo man das offenen Denkraum, als Ressource nutzt, gell, wo man auch weiß, dass niemand wirklich jetzt im Besitz der Wahrheit ist, sondern dass man eben miteinander eine von allen auch letztlich dann tragfähige Lösung entwickeln muss, dann kriegt man Entscheidungen zustande, die bei aller sozusagen auch Wissen um den Korrekturbedarf solcher Entscheidungen dann doch auch die Kraft haben, im Unternehmen entsprechende Gefolgsbereitschaft zu mobilisieren. Ja. Also das heißt, die Komplexitätsbearbeitung ist nie eine einsame, kreative Lösung, ja, sondern ist das Ergebnis klug miteinander verbundener, fachlich unterschiedlicher Intelligenzbereiche. Aber mit dieser Diskursqualität, das ist das Entscheidende, die nicht darauf ausgerichtet ist, dass da von den Beteiligten einer immer schon weiß, was richtig und falsch ist, nicht? Und dass es nur darum ginge, das durchzusetzen, ja. Sondern diese Offenheit da ist, miteinander diesen kollektiven Denkraum zu nutzen, der da eben auch dazu führt, dass man miteinander sozusagen auf neue und brauchbarere Ideen kommt.
Und Sie haben jetzt Gefolgschaft mobilisieren gemeint. Also in New Work versucht man das über Purpose und Unternehmenswerte und gemeinsamen Sinn. Da kann man ja sehr, sehr kritisch zu diesen Begriffen stehen, weil man Sinn nicht von einem Regal in einem Unternehmen nehmen kann. Also wie würden Sie das einschätzen und wo ist da die Wahrheit und wo vielleicht eine Fantasie?
Ja, ich teile Ihre Skepsis, nicht was die Benutzung solcher Schlüsselbegriffe anlangt, denn das, was als sinnhaft erlebt wird, nicht? Also ist ja immer das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses, gell? Also gerade Führungsentscheidungen, die darauf gerichtet sind, sozusagen bislang Ungelöstes, nicht? Also in der Beobachtung, aber für das Unternehmen Wichtiges, ja, in die Bearbeitung zu bringen, ja. Solche Prozesse sind natürlich darauf angewiesen, dass die Beteiligten solche Aktivitäten als sinnstiftend erleben. Ja, das heißt, dass Führungskräfte das Image haben, dass sie ihre Initiativen im Dienste des Wohlergehens des gemeinsamen größeren sozialen Ganzes, des Unternehmens stattfindet. Ja. Führung hat die Aufgabe, sich genau in den Dienst zu stellen. Und dass Führungskräfte sozusagen das Image genießen in ihrem Umfeld, dass sie sich in diesen Dienst stellen, ist eine der zentralen Voraussetzungen dafür, dass dann solche Prozesse als sinnvoll erlebt werden, nicht? Und nicht das Ergebnis halt, dass jemand für seine Karriere jetzt einen Pluspunkt sich mobilisieren muss, also Führungskräfte sind natürlich immer auch diesem Risiko ausgesetzt, dass ihre Initiativen einem ganz persönlichen Bedarf und einer persönlichen Motivation zuzurechnen ist, nicht? Also, aber diese von Ihnen angesprochene Folgebereitschaft, Mitdu-Bereitschaft, ja, mobilisiert Führung nur dann, wenn die wesentlichen Player in der Organisation das innere Vertrauen haben, dass diese Initiativen dem größeren Ganzen dienen und nicht irgendwelchen persönlichen Interessenflaggen. Ja? Ich sage immer, Führung muss sich diese Zuschreibung, dieses Grundvertrauen alltäglich verdienen. Weil natürlich Führung immer unter diesem Aspekt beobachtet wird von dem relevanten Umfeld. Geht es hier wirklich ums Unternehmen und das, was da jetzt gebraucht wird? Oder will hier halt jemand seine persönlichen Belange richten und sich durchsetzen? In dem Ausmaß, als das Führungssystem eben das Zutrauen mobilisieren kann, ja, dass da Leute am Werk sind, denen das Wohl des sozialen Ganzen am Herzen liegt, nicht? Wird man eben diese MeToo-Bereitschaft sowohl in der Entscheidungsfindung, in der Bearbeitung von Komplexität, als auch in der Umsetzung dann mobilisieren können.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Eine Frage zu Thema Krise. Wie verändert sich das Führungsgeschehen in einer Krise? Haben wir da andere Prinzipien, andere Erfordernisse? Brauchen wir mehr Hierarchie, mehr Zentralisierung, mehr autokratisches Führen? Kurzfristig anderes kommunizieren?
Ja, das ist so. Ein Unternehmen, das sich in einer Krise befindet, ist da ganz anderen Führungsherausforderungen ausgesetzt, als wenn man will, in einem normalen Modus eben der Existenzsicherung, die jetzt nicht unter den Vorzeichen einer Krise laufen. Ja, also das heißt, da ist schon einmal die zentrale Herausforderung auch des Führungssystems, die eigene Organisation mit dem Umstand zu konfrontieren, dass das Unternehmen in einer Krise sich befindet oder sich an der Schwelle einer Krise sich befindet. Also das heißt, die Kommunikation dieses Zustandes, ja, also das heißt, das Phänomen, dass wir jetzt uns in einer Krise bewegen, mit einem ganz bestimmten, sozusagen auch kurzfristigen Handlungsbedarf, diese Kommunikation ist sehr, sehr, wie soll man sagen, herausfordernd, ja. Meiner Erfahrung nach sind Führungsverantwortliche in der Hinsicht gefordert, dass sie diese Selbstdefinition, dass sie die nicht leichtfertig in Organisationen sozusagen vom Stapel lassen. Also viele verwenden immer wieder aus meiner Sicht unzeitgemäß den Krisenbegriff, weil sie darüber meinen, eine besondere sozusagen Folgebereitschaft und Handlungsbereitschaft mobilisieren zu können, einen existenziellen Druck. Hier wird natürlich genau das Gegenteil erreicht, dass der Krisenbegriff seine Wirksamkeit verliert, ja, weil er
nutzt sich ab,
der inflationär und so weiter, ja. leider ähnlich häufig wird sozusagen der Umstand, dass sich das Unternehmen in einer Krise befindet, viel zu spät mobilisiert, ja? Weil die Hütte schon lang brennt.
Krise beginnt deutlich länger, ja? Und deutlich früher, vor der Krise sozusagen.
So ist es. Also ich würde sogar sagen, Unternehmen rutschen in Krisen hinein, weil die Führungsverantwortlichen nicht in der Lage sind, rechtzeitig den Handlungsbedarf zu sehen. Das heißt,
oder durchzusetzen.
Oder das durchzusetzen, ja. Oft eben beides, ja. Also das heißt, das ist eines der wesentlichen sozusagen Konsequenzen daraus, ist, dass das Führungssystem eben an der Krise durch das eigene Nichthandeln, das eigene Nichtentscheiden ganz fundamental mit beteiligt ist. Gell? Und ich sage immer, eine Führung, die ein Unternehmen in die Krise geführt hat, ist nicht in der Lage, sie aus der Krise herauszuführen. Das ist eine existenzielle Einsicht, die Führungskräfte in der Regel muss man sich sehr schwer tun,
anzunehmen.
Anzunehmen, ja.
Aber Herr Professor Wimmer, ich meine, wir hören sehr häufig sagen, warum ist man so spät dran? Ich meine, je früher man beginnt, desto größer sind die unternehmerischen Spielräume, einen Wandel proaktiv einzuleiten. Wir sehen auch, dass der Handlungsdruck natürlich negativ korreliert mit Spielräumen. Das heißt, je größer die Spielräume, desto geringer der Handlungsdruck. Und das ist gar nicht so trivial, den Menschen, die noch okay laufen. Ich fand diesen Begriff super klasse, sogenannte Beta-Zone.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie den kennen.
Ja.
Das ist da, wo es noch einigermaßen gut ist. Es ist nicht schlecht genug, um zu handeln, aber eigentlich nicht gut genug, um glücklich zu sein.
Ja.
Warum ändert man dann nicht, obwohl das eigentlich, man weiß, es wird sich rächen?
Meiner Erfahrung nach hängt es sehr damit zusammen, dass eben die Führungsverantwortlichen sozusagen dieses rechtzeitige Ingangsetzen von Veränderungsprozessen, ne? Deshalb ein Stück vermeiden, weil diese Veränderungsprozesse in der Regel auch immer verbunden sind mit einem Veränderungsbedarf der Art und Weise, wie Führung ausgeübt wird, wie Entscheidungen herbeiführen. Also das heißt, die Führung des Wandels, sage ich immer, beginnt mit dem Wandel der Führung. Und wenn der Wandel der Führung nicht stattfindet, findet auch kein geeigneter Führungsprozess des Wandels statt. Ja.
Aber meinen Sie jetzt damit die Menschen oder die Funktion?
Damit meine ich, dass das ist ja immer ein kollektives Phänomen, ja, weil da mehrere Player letztlich zusammenwirken bei dieser Verleugnung, nicht? Also man schaut aufeinander und solange man den Eindruck hat, dass die anderen keinen Handlungsbedarf sehen, ist das für jeden der Beteiligten auch beruhigend. Ja, das sind Prozesse der wechselseitigen Beruhigung.
Group Thinking sozusagen, ja.
Genau, ja. Also das ist aus der Gruppendynamik ein brauchbarer Begriff dafür. Und damit ist das Wahrnehmungspotenzial, das in der Organisation für krisenhafte Entwicklungen in der Regel schon da ist. Ja, also ich habe das nie erlebt, dass Unternehmen in eine Krise geraten sind, ohne dass an verschiedensten Stellen in unteren Ebenen diese krisenhafte Entwicklung nicht schon lange gesehen worden ist. Aber eben der Handlungsbedarf eben nicht artikuliert worden ist, weil man eben an der Spitze des Unternehmens bei den Akteuren dort auch keinen Druck eben beobachten konnte, nicht? Also das heißt, diese Art von kollektiver Selbstberuhigung, die durch das Nichthandeln an der Spitze stattfindet, ist ein wesentliches krisenverstärkendes Phänomen. Also wenn Sie mich fragen, warum eben auch durchaus kompetente Führungskräfte an der Spitze viel zu lange die Entwicklungen gewähren lassen und dann erst, wenn die Hütte wirklich im Sinne auch einer Liquiditätskrise brennt, dann eben ein Druck von außen kommen muss, damit diese Führungspraktiken also grundsätzlich, fundamental in eine Veränderung gebracht werden. Ja, also das, also dahinter steckt tatsächlich dieses kollektive Beharrungsvermögen an der Spitze eines Unternehmens, das eben diese viel zu späte Aktivität und in der Regel erst von außen erzwungene Aktivität in einer Krise erforderlich machen.
Wobei, Herr Professor Wimmer, eigentlich gut funktionierender Beirat oder Aufsichtsrat hat genau diese Aufgabe, mit deren Distanz zum System für eine, sagen wir, positive Irritation zu sorgen, um einfach das Management so zu challengen, dass die Prämissen des Erfolges nochmal hinterfragt werden. Oder mit einem externen Berater, wenn man keinen Beirat hat.
Ja, das würde ich hundertprozentig unterschreiben. Also eine funktionsfähige Governance ist jedenfalls eine brauchbare sozusagen Prophylaxe, also ein Schutzmechanismus, um genau diese sozusagen Selbsttäuschung und Selbstberuhigungsaktivitäten eines Vorstandes, einer Geschäftsführung zu irritieren. Ja? Also ich habe selber gut 25 Jahre Erfahrung in solchen Aufsichtsgremien und eine Vielzahl von vergleichbaren Prozessen auch erlebt, ja. Und da muss man halt aufpassen als Aufsichtsgremium, als Beirat, dass man hier nicht von der Geschäftsführung mit in diese Koalition der Beruhigung sozusagen eingebunden wird, nicht? Also die eigene Wachsamkeit, dass die nicht verloren geht.
Waren, na ja, klar. Man wird auch irgendwann ein Teil des Systems.
Ja. Genau, das ist letztlich im Grunde genommen immer die Verführung auch, dass man dann sich sozusagen die Realitätssichtweisen auch des Vorstandes und so weiter aneignet und damit den blinden Fleck der Führung auch dann teilt und damit natürlich die wesentliche Funktion dieser Aufsichtsgremien dann auch verloren geht. Ja.
Und wenn Sie die Chance oder die Möglichkeit hätten, eine Managementweisheit aus allen MBA-Programmen zu streichen, welche Managementweisheit wäre das?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was Sie da im Auge haben, gell?
Also ich habe gar nichts im Auge. Das heißt, Sie können frei wählen. Aber ich meine, zum Beispiel, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Was wir häufig erleben, ja, dass die Führung immer den Fokus auf die Menschen hat und massiv die Strukturen, die das Verhalten der Menschen beeinflussen, vernachlässigen. Das ist jetzt meine Beobachtung, die ich durch systemische Perspektive in den letzten Jahren mir selbst angeeignet habe.
Aber ich hoffe nicht, dass solche Phänomene in Managementprogrammen gelehrt werden. So habe ich hier die Frage gestellt. Ja.
Aber ich weiß nicht, sagen wir, welche Management-Irrtümer existieren immer noch, wo Sie sagen,
Okay, na, jetzt bin ich näher bei Ihnen. Also, weil ich ja doch nicht unterstelle, dass MBA-Programme oder Leadership-Programme und so weiter die blinden Flecke des Managements verstärken. Gell?
Aber ich glaube schon, ja, manchmal habe ich das Gefühl, meine Güte, das sollte eigentlich...
Natürlich, das, was Sie als Beispiel genannt haben, ist in vielen Organisationen immer noch State of the Art, ja, nämlich, genau. Und die hängt sehr mit dieser personenorientierten Führungspraxis zusammen, ja, dass man halt Probleme, die auftauchen, liebend gerne irgendwelchen Personen als ihre zuschreibt. Probleme zuschreibt, ja, also diese Personenorientierung, gell? Weil dann hat man immer eine Adresse, ja, das ist der Teamleiter, der nicht in der Lage ist, sein Team entsprechend in einen Kooperationsmodus zu bringen oder, ja.
Oder also, zwei Abteilungsleiter miteinander dann, nicht können, weil die Silos ganz anders gestaltet sind.
Ja, oder sie eben nur ihre persönlichen Interessenslagen verfolgen und die entsprechend Incentives gewahrt werden müssen und so weiter. Ja. Aber das sind leider sozusagen kulturelle Phänomene. Jetzt sind wir bei dem Thema der Unternehmenskultur. Also das, was Sie da auch beschreiben, sind sozusagen oft gar nicht so bewusste, den Beteiligten nicht klar vor Augen liegende Koordinationsmechanismen, ja, dass man auf solche Grundüberzeugungen dann auch zurückgreift, gell? Also das haben wir in unserem Gespräch bisher noch gar nicht so gestreift, gell? Also dass natürlich die Art und Weise, wie in einem Unternehmen Führung ausgeübt wird, gell? Wesentliche Merkmale dieser hinter dem Rücken der Akteure sich verfestigenden kulturellen Überzeugungen sozusagen festigen und in ihrer Wirksamkeit unterstützen, ja.
Ich kann Ihnen noch eine Management-Weisheit, die vielleicht in vielen MBA-Programmen gelehrt wird, aufgreifen. Mindset-Veränderung, Herr Professor Wimmer. Wir müssen am Mindset der Menschen arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt wieder den Menschen beibringen, ein extra Meile erfolgreich zu gehen, dann wird alles gut. Wir haben verlernt, die extra Meile zu gehen. So hört man immer wieder.
Ja. Ja, das hat viel mit dem, was wir vorhin ja diskutiert haben, auch zu tun, nicht? Also das heißt, man sozusagen verortet das Problem in der Denkweise der wesentlichen Akteure. Das Mindset meint ja nichts anderes als das, was an Verhaltensrepertoire und dahinterliegenden Grundannahmen im Denken der Leute, was da sozusagen sich festgesetzt hat. Und wenn man diese Grundüberzeugungen verändert, kollektiv, dann wird sich alles zum Besseren wenden, nicht? Also ist eine Variante dieses personenorientierten Interventionsrepertoires, gell? Also das natürlich können dahinter unternehmenskulturelle Gegebenheiten gemeint sein, nicht? Also dass eben bestimmte Grundannahmen, was sozusagen das Miteinander in einer Organisation letztlich steuert, ja, auch ein ganz bestimmtes Beharrungsvermögen oder eine gewisse Innovationsfeindlichkeit und ähnliche Dinge, die sich halt über die Jahre als kulturelle Überzeugungssets gefestigt haben, gell? Wenn das adressiert wird mit dem Begriff Mindset, dann kann das schon, aber das muss man dann umsetzen, also übersetzen, ja, dass man auf solche kulturellen Gegebenheiten dann auch, und wie man die verändert, das ist ja dann immer eine ganz spezielle Sache.
Ist ja wieder ein Podcast für sich. Herr Professor Wimmer, vielleicht eine ganz andere Frage. Sie haben ein sehr spannendes Leben. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein Buch des Lebens schreiben, so Kapitel für Kapitel, welchen Titel würden Sie Ihrem Buch des Lebens geben?
Naja, wenn Sie jetzt meinen, welche Überschrift ich finden würde für mein existenzielles Engagement, wofür ich mich eingesetzt habe, nicht? Also verstehe ich.
Zum Beispiel.
Ja, verstehe ich Sie da richtig?
Ja, das heißt, viele schreiben ihr eigenes Buch des Lebens, durch eigenes Handeln, durch die Familie, durch Beziehungen, durch Werte, was einem wichtig ist. Eine Dame hat gesagt, für mich ist Verbindung mein Titel des Lebens. Ja, ihr war das extrem wichtig. Ja. Das heißt, deswegen, sie können das so, wie es sich mit ihnen resoniert hat, beschreiben.
Also mich hat in diesem halben Jahrhundert, seit ich eben in diesem Themenfeld Organisationsentwicklung, Führung und Organisation unterwegs bin, hat mich im Wesentlichen angetrieben, mitzuhelfen, dass diese extrem komplexen Gebilde, die unsere Gesellschaft in dieser ganzen Arbeitsteilung mit Leistungen versorgen, dass die so weiterentwickelt werden können, dass eben auch die Beteiligten diese Organisationen als Ort ihrer persönlichen Entfaltung und persönlichen Weiterentwicklung sehen können, sodass sie dort mit Engagement ihr ganzes Energie für die Leistungsfähigkeit der Organisation einbringen können. Mhm. Also dafür habe ich in all den Jahrzehnten meine Energie zu mobilisieren versucht.
Sehr schön, sehr schön. Herr Professor Wimmer, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat?
Ja, das waren viele Bücher. Also das hat begonnen mit dem Buch von Paradoxon und Gegenparadoxon der Mailänder Schule, das die Arbeiten von Niklas Luhmann, Soziale Systeme, Organisation und Entscheidung, Gesellschaft der Gesellschaft, die Arbeiten von Heinz von Förster, Sicht ja. und also die Kybernetik zweiter Ordnung. Ja, also das ist eine Vielzahl von Büchern. Ich kann da keines... die Arbeiten von Dirk Becker, mit dem ich viele Jahre auch zusammengewirkt habe.
Und Herr Professor Wimmer, wenn Sie einen Ratschlag als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden, was wäre das?
Ja, das ist ein Prinzip, das auf den Heinz von Förster zurückgeht, ja, der ihm gesagt hat, entscheide immer so, dass die Entscheidung den Entscheidungsraum für
vergrößert
für die, die damit auch betroffen sind. Ja.
Sie sind der Zweite, das in den letzten 10 Folgen so etwas nennt. Dass er, davor hat das Professor Jenewein
ja.
Aufgenommen ja, und erwähnt. Und ich habe das, ehrlich gesagt, anders kennengelernt. Ich habe das von Professor Dr. Dörner
ja.
erfahren als Effizienzkonvergenz. Der ja. sagte, mit einem Schritt nach vorne versucht die Anzahl der Optionen zu erhöhen und nicht zu reduzieren.
Aber das ist eine andere Formulierung.
Absolut.
Ja, ja. Nein, mit Professor Dörner bin ich seit jetzt fast 40 Jahren eng verbunden. Ja.
Echt? Also ja. klein ist die Welt, Herr Professor Wimmer.
Ja.
Der war einer der ersten Gäste bei uns, weil sein Buch Die Logik des Misslingens, das ist ja. natürlich auch exzellentes Beispiel dafür, ja. um die Komplexität und Entscheidungswege ja. in einem komplexen System zu verstehen und ja. auch Demut zu lernen.
Genau, ja, ja. Nein, das Thema der Komplexitätsbearbeitung kann man mit dieser Brille, die uns der Dieter Dörner zur Verfügung gestellt hat, wunderbar.
Super. Und Herr Professor, immer die abschließende Frage. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ja, das ist eine höchst existenzielle Frage, die natürlich jeder für sich in irgendeiner Weise beantworten kann und muss, ja, also ob man jetzt einen religiösen Hintergrund hat oder den gerade nicht hat oder einen buddhistischen und so weiter, das je nachdem. Ich für mich sehe, weil ich eben glaube, dass sozusagen das Leben einer sozusagen ungesteuerten Evolution ausgesetzt ist, ja, mit all den Risiken, die wir auch gerade jetzt auch wieder erleben. Von daher ist so zumindest meine innere Grundhaltung, wofür ich einen Beitrag und damit auch eine Sinnhaftigkeit für mein eigenes Leben sehe, ist diese in diesem ungesteuerten Geflecht evolutionärer Entwicklungen einen ganz kleinen Beitrag zu leisten, dass dort, wo ich wirksam werde, die Menschen ein häufigst sichereres und wohlergehendes Leben führen können. Gell? Also da einen Beitrag zu leisten, in aller Bescheidenheit, ja, dass
Ich hoffe, dass wir dazu was beigetragen haben mit Ihrem Gespräch, Herr Professor Wimmer, und dass für viele Zuhörer da ein paar Impulse dabei waren, die deren Leben in Spielräumen vergrößert vielleicht. Ich danke Ihnen herzlich für ein wunderbares Gespräch. Es war mir eine große Freude und Dr. Grabo hat nicht zu viel versprochen.
Fein, ich bedanke mich für dieses wunderbare Vis-à-vis, Herr Michailow, und Ihre sympathischen, empathischen Fragen, die uns doch miteinander durch dieses schöne Gespräch geführt haben.
Vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.